Heinz-Weingartner. Ich sehe in deinen Filmen so ein bisschen einen roten Faden, könnten wir jetzt sagen. Also abgesehen davon, dass du vom Fach bist, hast du ja öfter mal so einen Fokus auf psychische Störungen, in Anführungsstrichen. Was ist denn da dein persönlicher Bezug dazu?
Ja, wahrscheinlich meine eigene psychische Störung, schätze ich mal. Ne? Also Besonderheit. Ich bin jetzt sicher nicht von meiner psychischen Verfassung her so der absolute Durchschnittsbürger. Also generell kann ich sagen, also ich habe mich, interessiere mich dafür schon seitdem ich 13, also ich habe schon mit, also schon immer eigentlich, ich habe schon mit 13 meine ersten Referate gehalten an der Schule über Depressionen und Schizophrenie. Ich schätze, dahinter steckt halt einerseits natürlich das Interesse am Mysterium, am Unbekannten, an dieser komplexe Apparat oder dieses komplexe Gebilde, Gehirn, das aus so vielen Milliarden Nervenzellen besteht, die alle miteinander vernetzt sind. Das ist einfach faszinierend, ist ja klar. Und Leute, die halt psychisch besonders sind, die üben eine magische Anziehungskraft auf mich aus. Und ich weiß nicht warum. Also wenn da 10 Leute sind auf einer Party und alle unterhalten sich fröhlich miteinander und in der Ecke steht aber ein Gestörter irgendwie, dann interessiert mich der einfach mehr.
Wie stehst du zu Psychopharmaka?
Naja, also die haben teilweise natürlich absolut ihre Berechtigung und retten viele Menschenleben, aber im Großen und Ganzen, im Allgemeinen muss man sagen, wenn man sich die Zahlen, die Verschreibungszahlen anguckt, werden gerade Antidepressiva viel zu leichtfertig verschrieben und die Nebenwirkungen zu wenig bedacht. Also man darf nicht vergessen, dass das sind mit die Umsatz, die größten Umsatzbringer für die Pharmaindustrie. Also allein mit sowas wie Zyprexa, also verdient Pfizer jedes Jahr 4 Milliarden Dollar. Also das ist so ein Neuroleptikum. 3 der 10 umsatzstärksten Medikamente in Deutschland sind Psychopharmaka. Ne? Also es ist ein Riesengeschäft. Und ich finde es halt bedenklich, wenn ja, jeder, der nicht mehr funktioniert, wenn jemand gleich ein SSRI verschrieben bekommt. Ja? Das heißt, du hast Stress, du wirst gemobbt, irgendwie. Du musst in deiner Abteilung wird gekürzt, du musst die Arbeit von 2 machen, die vorher 2 gemacht haben, musst du jetzt alleine machen und dann kannst du nicht mehr schlafen und dann gehst du zum Arzt und statt dass der sagt, ja, treten Sie mal kürzer oder suchen Sie sich halt einen Job, wo Sie nicht so ausgebeutet werden, drückt dir halt eine Packung Fluctine in die Hand und sagt so, nehmen Sie das mal, das macht Sie wieder fit, ne? Das stimmt zwar, aber wie lange? Ne? Gleichzeitig macht es ja auch die Leber kaputt, gleichzeitig zerstört es deine Libido, gleichzeitig zerstört es die ganze Neurochemie des Gehirns und macht dich auf Dauer süchtig. Das wird auch total verschwiegen. Wenn du einmal anfängst mit dem Zeug, kannst du nicht wieder aufhören.
Dann kommen wir gleich zu dem nächsten Aspekt. Die Sozialkritik, die zieht sich auch durch viele deiner Filme. Inwieweit teilst du denn die Kritik zum Beispiel deiner jungen Protagonisten in Die fetten Jahre sind vorbei?
Naja, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Also damals stand ich dann natürlich hundertprozentig dahinter, als ich den Film geschrieben habe, vor 8 Jahren. Und jetzt mittlerweile finde ich das alles auch ein bisschen naiv. Aber mein Gott, ich meine, ohne die Träume, ohne die Naiven wird sich die Welt nie weiterentwickeln. Ja? Wenn ich einer gesagt hätte, lass mal einen Kran bauen mit Rädern dran. Oder wenn die Welt ist keine Scheibe, die Welt ist eine Kugel, wurde auch erstmal ausgelacht. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, die Beispiele, aber ich würde sagen, der Glauben an die Veränderbarkeit der Welt und der Gesellschaft setzt eine gewisse Naivität voraus. Was man sich noch dazu sagen muss, die fetten Jahre sind vorbei, war ja nicht nur naiv, sondern war auch unglaublich klar und hellsichtig. Ich meine, wir haben damals mit dem Film den Kapitalismus grundsätzlich in Frage gestellt, also zu einer Zeit, wo das noch nicht so salonfähig war wie heute, sondern im Gegenteil, es galt, dass das einzig funktionierende System und jede fundamentale Kritik daran. Dafür wurde man vom Feuilleton halt beschimpft und ausgelacht. Und heutzutage sind genau die Typen, die mir damals Naivität vorgeworfen haben, so die Zeit oder was weiß ich, oder die FAZ, diejenigen, die das auf ihrer Titelseite stehen haben, ist der Kapitalismus am Ende. So, also das finde ich lustig. Also damals durfte man das Wort Kapitalismus gar nicht mal in den Mund nehmen, so, sondern da wurde man schon angegriffen. So, von wegen, das sei so ein Kampfbegriff aus dem letzten Jahrhundert irgendwie. Es gibt keinen Kapitalismus. Aber egal, so ist das nochmal. Ich finde es ganz, also ganz interessant, was Jan sagt auf der Hütte. In den vierten Jahren sind vorbei. Er sagt zum Hardenberg, dieses System wird dann zusammenbrechen, wenn die psychische Belastbarkeit der Menschen überschritten ist. Und genau darum geht es jetzt ja in der Summe meiner einzelnen Teile, was passiert. Also wir können das Bruttosozialprodukt immer weiter steigern und immer mehr Überstunden machen. Und vielleicht halten wir dann noch eine Weile mit den Chinesen und das deutsche Wirtschaftswunder brummt dann vielleicht noch eine Weile, diese Lokomotive. Aber die Frage ist, was geben wir dafür an Lebensqualität auf? Und die Frage ist eben vor allem, wie lange tragen wir das psychisch noch? Ja? Heute werden doppelt so viele Antidepressiva verschrieben wie noch vor 10 Jahren. Und das hat ganz sicher damit zu tun, dass eben der Sozialstaat so stark aufgelöst wurde, der Kündigungsschutz praktisch abgeschafft wurde und die Billigjobs und Zeitarbeit ermöglicht wurde durch die Gesetzesveränderungen von Schröder und Clement.
Und jetzt sagst du, du bist schon ein bisschen älter. Frag jetzt mal überspitzt, siehst du dich dann auch schon in der Wahlkabine stehen und das Kreuzchen bei der CDU zu machen?
Nee, wobei ich sagen muss, das ist ja mittlerweile sowieso scheißegal, ob man jetzt bei CDU wählt oder SPD, es ist ja dasselbe in Grün, also das ist genau dieselbe Politik, dasselbe in Rot oder dasselbe in Schwarz, also das, wo ist denn da bitte noch der Unterschied? Also auch die Grünen bauen inzwischen Autobahnen, ne? Also die Piratenpartei kann ich ehrlich gesagt, also diese Parteien, die für Inhalte stehen, das gab's zu der Zeit, wo Hardenberg gelebt hat, noch in den 70ern und 80ern. Aber heute wählt man ja mehr Persönlichkeiten als Parteien.
Kommen wir mal zurück zu deinem neuen Film jetzt, die Summe meiner einzelnen Teile. Wieso wählst du den Wald als Zufluchtsort?
Sowas passiert instinktiv. Also ich komme halt selber aus vom Land und für uns war der Wald immer als Kinder eben Zufluchtsort vor der Erwachsenenwelt. Da haben wir unsere Hütten gebaut, da galten unsere eigenen Gesetze und es war für uns ein Ort der Freiheit. Und diesen Zwang, es war fast schon Terror irgendwie, der Erwachsenenwelt zu entkommen. Also da, wo ich aufgewachsen bin, Vorarlberg, ist schon sehr autoritär alles gewesen. Die Schule, dieses Elternhaus, es war sehr streng. Und Disziplin war sehr wichtig und Regeln. Und es war eine Kultur des Strafens und der Reglementierung. Und um diesem Druck zu entkommen, sind wir in den Wald geflohen. Deswegen war das für mich immer ein Ort der Freiheit. Und wahrscheinlich, es passt halt in dem Film ganz gut, weil der Wald ja ist ja auch sowas wie der Mutterbauch, ne? Die Wiege des Menschen, der Wald, der Urwald. Früher war ganz Europa vom Wald bedeckt, das darf man ja nicht vergessen. Überall, wo Platz war, stand ein Baum. Alles, was wir jetzt hier an Wiesen, das ist alles abgeholzt. Und Martin macht diese Entblätterung, er legte seinen innersten Kern frei. Wer bin ich als Mensch? Wo ist mein Urmensch? Deswegen geht er in den Wald. Das ist dafür der beste Ort.
Gibt es ja auch noch mythologische Elemente in dem Film. Wie würdest du den Film bezeichnen?
will ihn als philosophische Parabel bezeichnen. Märchen ist halt leider so ein Begriff, der vor allem in Deutschland sehr negativ besetzt ist. Wenn man sagt märchenhaft, meint man damit unglaubwürdig. Und das fände ich jetzt ungerecht im Zusammenhang mit dem Film. Das kann man dem Film natürlich jetzt, nun, weil es Gott nicht vorwerfen, dass er unglaubwürdig wäre. Also deswegen würde ich sagen, ja, eine Parabel über archaische Elemente des Menschseins, Freundschaft, über Existenz, über die Frage, was ist Wirklichkeit und existiert die Welt so, wie ich sie wahrnehme, oder ist das nur meine Vorstellung? Oder ist meine Vorstellung eben die Wirklichkeit? Ich hatte ja in meinem Studium der Neurowissenschaft auch viel zu tun mit Konstruktivismus, Epistemologie, Ontologie. Und das fließt da ist alles ein bisschen reingeflossen, auch in den Film.
Jetzt kannst du dich nochmal über das Wellness-Kino auslassen, wenn du willst.
Wellness-Kino? Was soll ich dazu sagen? Ich meine, der Alltag ist immer stressiger, die Jobs sind nicht mehr sicher, die Konkurrenz ist härter. Du musst heute meistens allein den Job machen, den früher zwei oder drei gemacht haben. Und du musst hier immer jung sein und fit und stark und gut aussehen dabei. Natürlich hast du dann Abend das Bedürfnis, dich abzulenken und entspannen, auch im Kino. Das verstehe ich schon. Die goldenen Zeiten des Arthouse-Kinos, das war halt so die 70er, 80er, das waren die Zeiten des Überflusses, wo alle Jobs sicher waren, wo soziale Überstunden wurden bezahlt, irgendwie die Rente war sicher, die Zukunft war rosig. Und da ist man ins Kino gegangen, hat sich halt gerne auch mal einen Problemfilm angeguckt und schwierige Filme. Und das war die große Zeit des Arthouse-Kinos. Und heute ist es, glaube ich, halt so, dass die Menschen halt von Natur aus schon so gestresst sind, dass sie dann vielleicht dann die Bereitschaft vielleicht einfach nicht mehr so groß ist, im Abend Kino oder auf DVD halt noch sich mit existenziellen Fragen und Problemen auseinanderzusetzen. Ich finde das schade, aber was will man machen? Man kann den Menschen ja keinen Vorwurf machen. Die gucken das, was sie sehen wollen. Das muss man respektieren.
Schönes Schlusswort? Oder gibt es noch was zu sagen?
Ja, also ich meine, ich versuche halt, ich würde mal sagen, also mein Kino steht ja schon auch, meine Filme, was heißt mein Kino? Das klingt schon so dick. Also ich versuche Filme zu machen, die auch unterhalten. Also ich hasse es nichts mehr, als wenn man ins Kino geht und nach einer halben Stunde tut einem der Hintern weh, weil man ständig hin und her rutscht und weil man es nicht mehr aushält. Insofern mache ich vielleicht kein Wellness-Kino, aber ich versuche schon unterhaltsames Kino zu machen, weil ich finde, wenn man 8 Euro für eine Karte zahlt, mittlerweile ist es ja alles ziemlich teuer geworden, dann sollte man auch sich wenigstens nicht langweilen müssen.